Hallo, Pia.
Grüß dich, Sophie.
Schön, dass du wieder hier bist.
Ja, hat mir letztes Mal auch viel Spaß gemacht.
Ja, dann schauen wir mal, was wir heute so miteinander besprechen. Ich wollte dich erstmal vorstellen für die Leute, die dich noch nicht kennen. Also du bist ja Ärztin.
Richtig.
Du bist Wegbegleiterin. Genau, du wohnst in einer Gemeinschaft.
Ja.
Wo du wahrscheinlich auch Leute begleitest.
Ja, wir leben zusammen.
Genau. Einfach. Und du bist Satsang- und Weisheitslehrerin.
Ja.
Und du hast einige Bücher geschrieben.
Sechs.
Genau, sechs Stück. Mhm. Ja. Ich wollte dich ganz zu Anfang etwas fragen. Ich habe ein Zitat auf deiner Webseite gelesen. Und zwar, ich lese das mal vor. Du hast geschrieben, Satsang, also über Satsang geht es. Mhm. Hier steht, einen spirituellen Weg zu gehen entspricht dem tiefsten Sehnen des menschlichen Herzens. Ich glaube, das kommt auch nicht von dir. Ich glaube, das hat Osho oder...
Aber es könnte,
irgendwer gesagt,
es könnte von mir kommen.
Gut, okay. Ist ja auch egal. Genau, meine Frage dazu ist, einen spirituellen Weg zu gehen. Was ist ein spiritueller Weg? Bei mir kam das so auf, ist nicht alles ein spiritueller Weg?
Wenn du auf einem spirituellen Weg bist, dann von da aus betrachtet könnte man sagen, ja, es gehört alles dazu. Wenn du dich aber überhaupt nicht mit dieser Dimension des Menschseins beschäftigst, dann geht dir was an.
Okay. Also ist für dich ein spiritueller Weg schon etwas, wo man sich mit spirituellen Sachen beschäftigt? Was wir spirituell nennen. Also das geht fast schon um diese Definition. Was ist spirituell? Ist nicht auch der Weg eines Managers oder eines Mörders irgendwo... Hat es nicht auch irgendwo ganz allgemein mit einem Weg zu tun? Vielleicht auch.
Mit einem Weg, sicher.
Ja, aber der würde dann nicht spirituell.
Einmal langsam. Langsam, das sind mehr nicht einige Begriffe zu klären.
Okay.
Also, ganz wesentlich ist, es gibt in jedem Wesen eine grundlegende Gutheit.
Mhm.
Das ist unser tiefstes Wesen.
Mhm.
Und dieses tiefste Wesen ist klar, ist liebevoll, ist Buddha Natur und ist in uns allen drin. Manager, Mönch, egal.
Mhm.
Das ist das, was du, glaube ich, eigentlich meinst.
Vielleicht.
Die Frage ist nur, inwieweit ist uns das erstens bewusst und inwieweit wird zweitens auch gelebt?
Mhm.
Also ein Manager kann ja hochspirituell sein und das wird auch auf irgendeine Art durchstrahlen in seiner Art zu arbeiten oder zu wirken.
Mhm. Mhm.
Oder er kann es nicht sein.
Mhm.
Ich finde es immer ein bisschen gefährlich, alles... Also wir haben eine grundlegende Gutheit in uns tief drin.
Mhm. Das finde ich ganz schön, dass du das sagst. Weil ich höre,
aber ja. Was ich nicht gut finde, ist eine alles ist gut Decke oben drüber zu breiten.
Mhm.
Weil in dem Bereich ist Entwicklung möglich und notwendig und ist nicht immer alles gut.
Mhm.
Nicht immer alles gut. Spirituell oder unserem eigentlichen Wesen entsprechend.
Okay. Ich habe das so verstanden, was du gerade gesagt hast, dass alles ist zwar Entwicklung, aber nicht unbedingt spirituelle Entwicklung. Also jetzt der Weg eines Mörders, mal ganz krass gesagt, beinhaltet ja auch Entwicklung, eine gewisse Erfahrung, die der Mensch macht. Aber das ist nicht mit dem Zitat spiritueller Weg gemeint.
Richtig. Das ist gut formuliert. Es ist nicht damit gemeint. Wir haben als Menschen verschiedene Dimensionen unseres Seins. Wir haben eine körperliche Dimension, ganz offensichtlich.
Der physische,
ja,
Körper, den wir spüren. Und
den wir spüren und der bei deinem Sohn gerade hustet.
Ja.
wir haben eine mentale Dimension des Denkens. Wir haben eine emotionale Dimension oder eine seelische Dimension. Und wir haben eine spirituelle Dimension. Natürlich wirken alle diese Dimensionen zusammen und nur mit allen zusammen sind wir ganz. Deshalb, man sollte keine der Dimensionen ausgrenzen, sagen, die brauche ich nicht. Aber es ist sicher sinnvoll, alle diese Dimensionen auch einzeln zu würdigen. Und auch die spirituelle Dimension nicht einfach, ja, die ist ja sowieso überall drin. Das ist mir zu wenig. Das machen wir ja mit dem Körper auch nicht. Sondern wir wissen, der ist da und der hat sein eigenes Bedürfnis. Also weder kann ich ein körperliches Bedürfnis wie, was weiß ich, Wasser lassen, wegmeditieren, noch gar nicht ein spirituelles Bedürfnis, einfach durch, es ist ja sowieso überall dabei, befriedigen. Das würde nicht reichen. Das ist was Eigenes.
Ist das aber jetzt unbedingt was Schlechtes, was die Person da macht, wenn sie halt den Weg eines Mörders gehen muss? Oder ist das nötig für seine Entwicklung? Kann man das überhaupt werten?
Unzulässige Frage.
Okay. Das verstehe ich nicht, warum die unzulässig.
Weil uns die in Spekulation bringt und nicht da kann man alle möglichen Theorien und Modelle aufstellen, so rum und so rum, wird auch gemacht, aber es führt nicht weiter. Das ist vielleicht so eine Frage wie die, die immer gestellt werden, die auch Buddha schon gestellt wurden. Und Buddha hat an solchen Stellen gesagt, das ist metaphysisch. Lass uns erst gucken, wie man Leiden beendet. Und wenn wir damit fertig sind, können wir uns um diese Fragen kümmern.
Okay.
Wird zu theoretisch.
Das heißt, jeder Mensch, so als Botschaft für unsere
Vor
Zuschauer?
Vor allem, weil es mit uns beiden jetzt, ich nehme an, du bist keine Mörder.
Nein, auf keinen Fall.
Und es ist jetzt auch nicht so ganz in deiner Umgebung, dass es dich tatsächlich bewegt. Deshalb wird es zu theoretisch.
Okay, was mich aber bewegt ist, was ist ein spiritueller Weg? Ist nicht, also vielleicht lassen wir mal das Wort spirituell weg, ist nicht jeder Weg auch egal, wie ich den gehe, okay, nicht egal, wie ich den gehe, sondern wie ich den gehe, gut so, weil meine Ansicht ist, jeder versucht sein Bestes zu geben und sein Bestes zu tun. Wenn das aber eben nicht ausreicht, in unseren Augen gut zu sein, ist das nicht auch okay? Glaubst du nicht, dass auch ein Mörder versucht, das Beste zu tun, was er kann? Vielleicht kann er in dem Moment nicht anders.
Ehrlich gesagt bin ich noch nie einem Mörder begegnet. Ich habe noch nie mit einem Mörder gesprochen. Ich kann dir darüber nichts sagen.
Vielleicht ist das auch zu hoch gegriffen.
Ja.
Genau, vielleicht.
Bleibt bei was man, wo man, was man begreifen kann.
Ich gehe mal zurück zu dem Zitat.
Ja.
das tiefste Sehnen eines Menschen ist, diesen spirituellen Weg zu gehen. Kann das sein, dass dieses Sehnen nicht jeder spürt oder nicht richtig deutet?
Ja, absolut. Dieses Sehnen ist da und es wird oft missverstanden.
Mhm.
Und dann versucht man alles Mögliche, um dieses Sehnen zu befriedigen und stellt dann immer wieder fest, na, es ist nicht befriedigt.
Mhm. Und versucht was anderes.
Und in einem segensreichen Leben kommt man irgendwann drauf, dass es nicht zu befriedigen ist mit materiellen Dingen oder selbst nicht mit Beziehungen oder all dem, was man dachte. Dann macht man sich auf den Weg.
Wie äußert sich denn das Sehnen?
Sehnend hier im Herz. So wie man sehnen.
Ist das so ein Gefühl, dass man immer eigentlich mehr möchte oder immer denkt, ich muss doch das machen, um...
Das kann es doch nicht gewesen sein. Ich bin nicht satt. Äußert sich natürlich auch in Fragen, die jeder Mensch fragt, wie nach dem Sinn des Lebens zum Beispiel. Da ist das Sehnen drin, manchmal auch ganz unbestimmt.
Und wann fängt diese Befriedigung an? Was ist spiritueller Weg? Ist das dieses Finden von Gott oder was wir Gott nennen in uns?
Manche nennen es Finden von Gott, das ist auch völlig in Ordnung.
Wie würdest du es, wie war das für dich?
Ist für mich eine erfahrene Gewissheit, erstens, dieser grundlegenden Gutheit in mir und in allem, inklusive Mörder, also da gibt es keine Frage, aber ich weiß über das Individuelle dieses Mörders halt jetzt nichts. Erstens, eine erfahrene Gewissheit und immer wieder auch in schwierigen Situationen erfahrene Gewissheit der grundlegenden Gutheit und dessen, was immer größer ist. Die Moslems haben ja so einen Satz, Allahu Akbar, heißt nicht Gott ist groß, sondern heißt Gott ist größer. Und das ist genial. Diese erfahrene Gewissheit, man muss es ja nicht Gott nennen, das ist ja nur einer der möglichen Begriffe. Diese erfahrene Gewissheit dessen, was immer größer ist. Als was auch immer man erfährt im Leben.
Da ist etwas, das ist größer.
Ja. Ist natürlich nicht etwas, aber wurscht. Und dieses, was immer größer ist und dieses, was immer gut und klar und liebevoll ist in uns, das gehört natürlich zusammen. Oder begegnet sich, also du merkst, da bin ich etwas zögernd mit den Worten, weil es nicht wirklich Begegnung ist, weil es ja von Anfang an zusammen ist, aber wir als Menschen erfahren es irgendwann als diese tiefste Begegnung. Und das macht satt. Da bist du daheim.
Und dann brauche ich auch keine befriedigende Beziehung oder viel Geld.
Das ist trotzdem super.
Das ist trotzdem schön, natürlich, aber es könnte in dem Moment mich auch, es macht mich in dem Moment auch schon satt. Egal, was um mich herum geschieht.
Ja, und das zu entdecken, erfordert tatsächlich für alle Menschen, die ich kenne, sage ich mal, es mag Ausnahmen geben, aber es erfordert eine Art von Weg. Und das geht nicht jetzt so irgendwie auch noch mit sowieso, sondern es bräuchte für den Mörder schon eine Umwendung.
Eine Erkenntnis?
Man nennt es eine Umwendung. Mhm. Also zum Beispiel Melachepa, der große tibetische Dichter und Meister, einige hundert Jahre schon tot, hatte eine sehr schwierige Kindheit, richtig übel, also richtig grauslich. Und aus diesen schlechten Erfahrungen raus wurde er zum Mörder. Und zwar hat er gemordet durch Schwarzmagie, aber richtig erfolgreich, ganze Dörfer mit Hagel geschlagen.
Seine Rache für seine schlechte Kindheit.
Richtig.
Okay.
Und irgendwann, ja, nicht mal er hat es verstanden, sondern sein schwarzmagischer Lehrer, also selber ein schwarzer Typ, kam kurz vor seinem Tod drauf, hoppla, hier stimmt was nicht. Das geht so nicht. Das führt nicht zum Heil. Und hat dem Milarepa, weil er trotz allem war dieser Lehrer ein authentischer Lehrer, und hat dem Milarepa gesagt, du musst das ändern. Das ist nicht der richtige Weg. Aha. Und dann hat Milarepa einen anderen Lehrer gesucht und gefunden, das war Marpa. Aha. Und hat eine tiefe, tiefe innere Wendung vollzogen. Weg von diesem mörderischen, rachsüchtigen und so weiter. Ist von seinem neuen Lehrer dann auch arg hergenommen worden und wurde am Ende ein wunderbarer Buddha. Aber es brauchte diesen
Weg. Und da kommen wir auf meine Anfangssituation zurück mit dem Mörder. Das meinte ich ein bisschen damit.
Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es notwendig war, dass Milarepa erst ein paar Dörfer ausgelöscht hat.
Ja.
Das finde ich das ist sehr gefährlich, solche Aussagen. Die möchte ich nicht treffen.
Mir ging
auch anders gar nicht.
Ja. Absolut. Mir ging es allgemein um die Wertung von Dingen, die schon geschehen sind. Wenn das nur so seinen Weg gehen konnte.
Nein.
Okay.
Nein, du kriegst mich nicht. Du versuchst mir von allen Seiten, aber
ja.
Nein.
Okay. Das würdest du als nicht okay bewerten.
Das ist nicht mein Erfahren.
Was ist nicht dein Erfahren? Dass das als gut
dass ist. Dass es nur so gehen konnte.
In diesem einen Fall.
Ein Fall, alle Fälle. Präzedenzfall. Nein, ich bin überzeugt von der grundlegenden Gutheit. Und die bedeutet auch, wir könnten anders. Es muss nicht. Wir müssen nicht mörderisch sein, wir müssen nicht zerstörerisch sein. Und ich selber, aus meiner Familie, habe ja eine Geschichte von, wie sagen, aus der Nazi-Zeit, von meiner Mutter her. Meine Mutter war Halbjüdin, meine Mutter war im Widerstand, meine Mutter war im KZ. Und ich habe über meine Mutter auch diese Verletzungen. Und da kam, ich denke, man kann heilend wirksam sein, aber ich würde nie sagen, als musste so geschehen.
Was musste so geschehen?
Holocaust?
Ja.
Oder heute Syrien, Ägypten. Es muss nicht.
Ich finde es so schön, dass du gesagt hast, jetzt schon mehrfach, dass in uns grundlegend ein ganz wunderschöner, guter, vielleicht auch göttlicher Kern ist. Weil ich höre immer so viele Leute sagen, grundlegend sind die Menschen geizig und selbstsüchtig, und das möchte ich einfach nicht glauben.
Das musst du auch nicht glauben, das ist nicht so.
Ja.
Das ist immer beieinander.
Ja, genau.
Aber über diesen grundlegend guten Kern befindet sich ganz offensichtlich,
ja,
das können wir auch nicht leugnen, eine mehr oder weniger dichte, dicke Schicht von Geiz, von was auch immer an, oder von Opferhaltung, von was auch immer der Einzelne halt dann hat. Und das ist zu behandeln.
Könnte man das als Verletzungen bezeichnen, die das so trüben, diesen Diamanten im Kern?
Alles aus Verletzungen kommt. Manchmal kommt es vielleicht auch ganz simpel aus einem Fetzen Egoismus. Vielleicht kommt es aus Verletzung.
Egal, wo es herkommt.
Exakt.
Okay.
Es geht darum, es zu ändern.
Also es ist nicht wichtig, dass wir immer wissen, wo es herkommt, so wie die Psychologie, wie Freud in den ganzen...
Manchmal ist es hilfreich.
Okay, aber nicht da stecken bleiben, sondern dann... Und dann kommen wir auch jetzt zu dem Thema Satsang als Heilung. Darüber wollten wir heute gern sprechen.
Ja.
Ist dieser spirituelle Weg vielleicht den Weg der Heilung?
Jeder echte, authentische, spirituelle Weg führt zu einer Heilung. Und zwar zu einer ganz dieser tiefen Heilung, der Wiederbegegnung mit unserem eigenen tiefsten Kern und der Wiederbegegnung des immer Größeren mit dem immer Guten. Das ist das Heimkommen, was in allen Kulturen und Traditionen beschrieben ist. Da widersprechen sie sich nicht. Das ist Himmel, das ist
in den Himmel
Erlösung.
Gehen?
Ja.
Ah, das ist also nicht gemeint, ich sterbe und dann fliege ich da in den Himmel zu den Engeln, sondern das ist eigentlich den Himmel jetzt hier schon auf die Erde holen.
Unbedingt.
Wow, das ist eine ganz völlig neue Ansichtsweise.
Oh, so neu ist die nicht.
Ah ja, für mich. Finde ich aber total schöne Metapher.
Ja.
Weil alle wollen ja immer brav sein, damit sie in den Himmel kommen, sondern es ist eigentlich Macht, deinen eigenen Himmel hier auf der Erde.
Wie geht das jetzt hier? Nein, komm gerade nicht drauf.
Ja. Da gibt es ein Lied darüber.
Ja, viele.
Ja. Kann man das so sagen, dass du gibst ja Satsang, das ist ja eine Begegnung, mit, wo Menschen sich, du mit den Menschen begegnen und auch die Menschen unter sich zusammen sind. Und kann man das so auch sagen, dass Satsang ein bisschen auch so das herauskitzelt, dieses Gute, dieses Göttliche in uns?
Oh ja, absolut.
Und ist das, kann man das so betrachten, dass es fast wie so eine Zwiebelschälen ist, dass wir so uns was frei schälen, um an diesen Kern heranzukommen?
Manchmal ist es Zwiebelschälen, manchmal ist es Nüsse knacken,
okay.
Manchmal ist es Bohren, manchmal ist es Zucker auflösen in heißem Wasser. Ganz verschieden. Aber es geht. Ja, dieses kommt zutage. Aber dabei kommt natürlich auch viel zutage, was aus dieser verwurschtelten, drübergelegten Schicht. Also damit das unvermeidlich.
Du meinst, da kommen Themen zutage?
Ja. Im Licht von Wahrheit. Immer wenn man Licht in eine Ecke richtet, ups, dann sieht man natürlich auch die Spiegelwelt.
Wenn ich ein Thema aufgedeckt habe, was mache ich damit?
Hängt vom Thema ab. Also gibt es keine, gibt es nicht das eine Rezept für alle Dinge, die auftreten. Manches will gefühlt sein, manches will verstanden sein, manches will gehört sein, manches will geändert sein. Manches will einfach als Schmarren erkannt sein und fallen gelassen werden.
Als Gedankenmuster?
Als Lüge.
Die ich geglaubt habe.
Ja. Also, hängt davon ab, wo man das gerade geht.
Ja.
Aber immer wichtig dabei ist die, und das ist eines der Wunder in Satsang, so wie ich es erlebe, die Menschen, die zu mir kommen, es gibt da diesen, ich nenne es jetzt gerade den Raum der Wahrheit. Der ist einfach da. So. Und in dem gibt es auch zugleich Mitgefühl. Es gibt ganz viel Bereitschaft zu hören. Nicht nur von mir, sondern auch von den anderen Menschen, die da sind, zunehmend. Und in dem geschieht Begegnung. Deshalb heißt es ja auch Satsang. Also Satsang ist der Begegnungsteil. Deshalb mag ich auch immer noch nicht von diesem Begriff weg, obwohl er nicht mehr in ist.
Okay. Viele sagen ja Happening oder
ja,
Talk.
Aber es ist Begegnung in Wahrheit ist tatsächlich das. Was dieses Sanskrit-Wort ausdrückt. Und zwar begegnet sich da der Mensch sich selber, auch seinen individuellen Teilen oder auch Konditionierungen und Begabungen und schönen und nicht so schönen Teilen. Der Mensch begegnet sich selber in dem grundlegend Guten. Der Mensch begegnet dem immer Größeren und der Mensch begegnet dem Menschen, jetzt gerade hier auch, und auch da wieder in allen diesen Dimensionen. Also wir begegnen uns von Frau zu Frau, da gibt es dann auch stellenweise Reiberei oder so, oder ich sage, nee, so nicht. Wir begegnen uns zugleich als Buddhas. Und es ist beides da. Und ist auch beides nötig. Und in diesem, in so einem offenen, tiefen Begegnen werden Brücken, entstehen Brücken. Und es ist heilend in allen diesen Dimensionen. Weil nicht heil bedeutet ja auseinander.
Okay.
Wir müssen wieder zusammenkriegen.
Okay, die Brücken werden wieder gebaut.
Richtig.
Und da kann Energie abfließen, auch zufließen. Kann man das so vielleicht sehen?
Ich hätte es nicht Energie genannt.
Sondern?
Das ist ein bisschen wie ein gebrochener Knochen. Wenn die Knochenenden so stehen oder auseinander, kann das nicht heilen. Man muss das erstmal zusammen begegnen lassen wieder. Dann kommt zusammen, was zusammengehört.
Und es ist schon anders, kann man das auch für sich allein zu Hause machen oder ist das eben gerade das Besondere an dieser Begegnung mit den Menschen?
Das ist das Besondere. Das ist das Besondere und in meinem Erfahren braucht es die für uns Menschen, wir sind nun mal solche Wesen, braucht es diese Tatsächlichkeit. Und da habe ich dann auch immer, wie soll ich sagen, ich schätze diese Videogeschichten, aber es sind mehr eine Einladung, in das Wirkliche hineinzugehen. Mein Erfahren ist nach wie vor, wir Wir brauchen uns tatsächlich mit Körpern in einem Raum.
Mhm. Du meinst jetzt dieses Interview, das ist nicht der Satsang für dich, sondern...
Das passiert jetzt zwischen uns
beiden. Zwischen uns beiden.
Mhm. Weil wir sitzen uns jetzt hier gegenüber.
Mhm.
In diesem tatsächlichen Zimmer.
Mhm.
Mit unseren Körpern.
Mhm.
Und das, was hier passiert, wird natürlich erfahrbar auch für Menschen, die jetzt dann irgendwann sich das angucken auf ihrem Computer. Aber es wird für die nicht dasselbe sein wie für uns.
Was meinst du dann mit Videogeschichten? Meinst du, wenn... Ich dachte, wenn man Satsang über Video macht, das gibt es ja jetzt auch schon übers Internet.
Ja, würde ich
genau sagen. Also es ist eine ganz andere Art von Begegnung als in Person.
Ja. Das ist wie eine Umarmung mit deinem Liebsten ist nicht zu ersetzen durch das Anschauen eines Fotos und gleichzeitig das Telefonieren, oder?
Mhm. Überhaupt nicht.
So ungefähr ist es da. Aber das Telefonieren und Foto anschauen kann dir über Zeiten der, wo die Umarmung nicht möglich ist, hinweghelfen. So ungefähr.
Und wir kommen ja auch aus einer Gesellschaft, wo eigentlich jeder in seinem eigenen Stübchen die Suppe kocht und wo es eigentlich geradezu, wo wir dazu erzogen werden, mal die ganzen inneren Nöte nicht nach außen zu tragen. Aber genau zu dem lädst du eigentlich ein.
Richtig.
Mhm.
Und es ist sehr erstaunlich, wie leicht es geht.
Mhm.
Also auch Leute, die neu kommen, wie es auf einmal ganz schnell möglich ist, sich zu zeigen.
Mhm.
Und die Erfahrung dabei natürlich auch zu machen, dass es nicht schlimm ist.
Ungefährlich.
Mhm.
Das heißt ja auch Begegnung in Wahrheit, ne?
Ja.
Ja, weil da kann man auch alle Höhlen fallen lassen.
Ja. Wobei man natürlich immer frei bleibt, wie viel man jetzt gerade fallen
lässt. Man muss nicht.
Nein.
Aber es ist eine Einladung dazu.
Ja.
Kann man, wir wollten ja über das Thema Satsang als Heilung sprechen und über was wir jetzt gesprochen haben, das war für mich so ein bisschen so diese, was wir nennen, psychische vielleicht auch Themen, also Heilung. Kann man auch körperliche Sachen, kommen die auch in Heilung beim Satsang? Körperliche Beschwerden?
Ja, lass mich mal nachdenken. Kommt vor. Aber...
Wie geht das?
Satsang ersetzt nicht eine notwendige medikamentöse Therapie oder so.
Mhm. Ja.
Naja. Körper und Seele und Geist und unsere spirituelle Dimension sind ja miteinander verwoben.
Mhm.
Und genauso wie es psychosomatische Beschwerden gibt, wo auch immer man körperlich sich krank fühlt, aber es kommt von der Seele her, genauso geht es natürlich auch umgekehrt.
Mhm. Mhm.
Es gibt auch psychosomatisches Heilsein. Aber wenn du tatsächlich dir den Fuß gebrochen hast, dann da hilft das aber nicht. Muss man einrichten und planen.
Aber er geht vielleicht schneller in Heilung,
das kann
wenn ich mich in mir heil fühle.
Richtig, das ist sogar bestimmt so.
Mhm.
Aber den Chirurgen braucht man trotzdem.
Mhm. Du bist ja Ärztin.
Ja.
Würdest du behaupten, dass alle Krankheiten irgendwo aus einem Inneren nicht heil sein kommen?
Nein. Weil dann wäre Ramana nicht gestorben und Osho nicht gestorben und Buddha nicht gestorben. Nein, Krankheit ist schon notwendig, weil sonst wird da kein Platz für die Kinder.
Sonst würden wir ewig leben.
Ja, natürlich.
Aber man kann doch auch ohne Krankheit sterben.
Irgendwas geht kaputt, so stirbst du nicht.
Gibt es nicht auch Menschen, die einfach beschließen können, ich sterbe und dann sterben sie? Oder sterben im Schlaf ganz friedlich? Ja, okay, da geht vielleicht auch irgendwas kaputt. Das Herz hört auf zu schlagen. Ja. Also die These, dass Krankheit auch eine Botschaft ist, einen bestimmten Weg zu gehen, würdest du nicht vertreten?
Nee.
Begrenzt.
Begrenzt, richtig.
Ja.
Da wird auch viel Schindluder getrieben mit der These.
Mit der These. Das heißt aber, dass wir als physische Wesen uns schon auch um unseren physischen Körper kümmern müssen.
Ah ja, natürlich.
Ja, ja. Nicht nur um den spirituellen.
Nein, um alle Dimensionen unseres Seins.
Ja. Du hast vorhin gesagt, dass Buddha gesagt hat, erst kümmern wir uns um das Leiden. Und dann um die anderen Sachen.
Richtig, dazu kam es dann nicht.
Warum kam es dazu nicht?
Weil wir immer noch damit beschäftigt sind, Leiden zu beenden.
Wie kann ich mein Leiden beenden?
Also die vier edlen Wahrheiten, also woraus das kommt vom Buddha, ist erstens, Leben beinhaltet Leiden. Also zum Beispiel, was du sagst, Krankheit, Geburt, Krankheit, Alter, Tod sind die vier Unvermeidlichen, die zum Leben gehören.
Okay, also es geht um die Akzeptanz auch von Leid.
Moment, sind wir noch nicht.
Ah, okay. Gut.
Erstens, also Leben beinhaltet Leiden. Zweitens, Leiden das beinhaltet Unannehmlichkeiten, nennen wir es mal so. Das Leiden daran, dass wir dran leiden, dass wir sterben müssen oder dran leiden, dass wir krank werden, dafür gibt es eine Ursache. Und die Ursache dieses inneren Leidens ist Nichtwissen, Gier und Hass. Und diese Art des Leidens kann man beenden. Das sind die, und es gibt einen Weg dazu. Das sind die vier grundlegenden buddhistischen Wahrheiten. Und die stimmen auch.
Sag sie nochmal. Gier, Hass und
die Ursachen. Ja.
Also wenn ich an diesen drei Ursachen arbeite, kann ich jegliches Leiden in mir beenden.
Ja, krank wirst du trotzdem.
Ja, auch ich kann aber Krankheit tragen ohne Leid.
Du bist dann nicht mehr gierig danach, ohne Krankheit zu sterben.
Okay.
Oder gierig danach, ewig zu leben.
Und das verursacht Leid.
Richtig.
Aber wenn jemand dauernd Schmerzen hat, reicht dem wirklich, also ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich nie dauernd Schmerzen habe. Aber reicht diese Erkenntnis aus?
Es gibt Beispiele dafür.
Wirklich?
Ja.
Kannst du eins erzählen?
Also, was mir spontan einfällt und was ich auch schon öfter erzählt habe, ist zum Beispiel so manche tibetische Mönche, die diese ganze schlimmen Geschichten erfahren und erlebt haben in den chinesischen Lagern. Und einer, ich weiß nicht mal welcher es war, der Dalai Lama empfängt, der dann die immer, wenn sie rauskommen und geschafft haben zu fliehen und fragte und so. Und der hat gesagt, also es war alles ganz schlimm und so weiter, aber seine einzige Angst dabei war, er könnte sein Mitgefühl verlieren. Was ihm aber nicht passiert ist, worüber er sehr froh ist.
Okay.
So, also das ist ein Mensch, der natürlich dieses, das Schmerzhafte als Schmerzhaftes wahrnimmt. Man wird ja nicht dumm. Ja. Im Gegenteil, man wird eher empfindsamer. Aber in der Größe zugleich, und das ist das Wesentliche, zugleich in der größeren Dimension stehen, sitzen, sein können.
Und für ihn war das Mitgefühl behalten.
Ja.
Die Liebe.
Ja.
Aber gehen dann die Schmerzen weg?
Nein, natürlich nicht.
Ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen. Wenn ich Dauerschmerzen habe, habe ich irgendwo eine Beeinträchtigung, ein Leid, auch wenn ich mein...
Du hast eine körperliche Beeinträchtigung, richtig.
Auch wenn ich mein Mitgefühl behalte oder meine Liebe für das System.
Was Großes ist groß und was Kleines ist klein. Und was größer ist größer. Und was kleiner ist kleiner.
Geht es darum, ich versuche das zu verstehen, geht es darum, dass dieser Mönch sich nicht auf seine Schmerzen konzentriert hat, sondern auf diese Verbindung, von der du vorhin gesprochen hast, von diese Verbindung zu diesem Größeren, zu diesem, was wir Gott nennen? Dein Fokus war eher da?
Es war sicher oft nötig, sich darauf zu konzentrieren, aber bei ihm war es sicher im Wesentlichen ein tatsächlich darin sein.
Mhm. Und indem ich darin bin, ist auch der Schmerz weniger? Kann ich mir
der
das so
Körper
vorstellen?
Ist der Körper.
Mhm.
Aber du bist doch mehr.
Ja.
Und dein, was soll ich sagen, dein Zuhause sein, dein Wohlsein, dein sinnvoll sein, hat wesentlich mehr Dimensionen, als du dir im Moment vorstellst.
Mhm.
Und in dieser tiefsten Dimension, die auch die einzige stabile ist, alles andere geht kaputt, Körper gehen kaputt, Wasser gehen kaputt, wenn du in dieser einzigen, wirklich stabilen Dimension deines Wesens ruhst, dann gehen immer noch Häuser kaputt und Körper kaputt. Und das fühlt sich immer noch genauso an, wie es sich anfühlt, wenn Körper kaputt gehen und Häuser kaputt gehen. Aber es bleibt diese erfahrene Gewissheit dessen, was nicht kaputt geht. Und was auch nicht weh tut. Aber der Körper tut immer noch weh.
Ja.
Krishnamurti. Ich meine, das hatte ich dir letztes Mal auch schon gesagt.
Sag's nochmal.
Krishnamurti, der große indische Meister, hatte so arg Migräne, dass er oft mit dem Kopf gegen die Wand ist. Weil manchmal hilft es, wenn man einen Schmerz von außen gegen den dagegen setzt. Hat ihn aber nicht an seinem grundlegenden Glück gehindert. Die Migräne hat ihn nie verlassen.
Also ist es beides gleichzeitig möglich.
Ja. Und das finde ich das größere Wunder.
Ja,
und das ist auch mein Erfahren. Also mit heute den schmerzlichen, unangenehmen, wie auch immer, Dingen meines Lebens.
Ja. Was machst du, wenn dich zu viel Schmerz übermannt? Gehst du in die Stille, gehst du in Meditation? Was machst du jetzt persönlich?
Dann ist ganz wichtig für mich wirklich Praxis. Und zwar dann ein bisschen Zügel anziehen und wieder mehr und regelmäßig.
Praxis von Meditation.
Ja. Ganz wichtig.
Mhm.
Und
was für dich dieses Verbinden ist, dieses sich verbinden mit
dieses Erinnern.
Dieses Sein.
Meditation heißt sitzen. Ja, es ist schwierig gleichzeitig reden. Sitzen. Und der Geist macht, was er macht. Und der Körper macht, was er macht. Und die Seele macht, was sie macht. Und da ist Gewahrsein. Und dieses Gewahrsein ist größer. Ganz offensichtlich. Man kann das, ist sich all dessen gewahr, was geschieht. Meditation heißt, den Geist zurückzuwenden zu sich selber. Und zur Klarheit des Geistes, die auch grundlegend vorhanden ist. Und innerhalb dessen alle Phänomene unseres Erfahrens auftreten. Aber wenn ich wieder das ist ein bisschen so eine Bewegung, wenn ich zurückkehre, und das ist auch spiritueller Weg, das ist etwas, was du tatsächlich tust. Dich hinsetzen, zurückkommen zu dem, was größer ist. In dir selber und im Ganzen. Es gibt einen wunderbaren, so eine Art Kinderbuch, eine Anleitung im Rigpa von Yoshun Kenpo, ist der, glaube ich. Ich kriege es aber, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen. Aber es fängt an, lass ruhen diesen erschöpften Geist. Lass ruhen diesen erschöpften Geist. Ach, das ist aber jetzt schon die... Du bist auf dem Handy?
Ich darf es mir nicht.
Kann man mal kurz Pause machen?
Ja.
So, ich habe gefunden.
Ja.
Das geht so. Und stammt von Nyoshul Ken Rinpoche. Lass ruhen in natürlichem großem Frieden diesen erschöpften Geist. Hilflos geschlagen von Karma und neurotischen Gedanken, wie von der unbarmherzigen Gewalt der wütenden Wogen im unendlichen Ozean von Samsara. Lass ruhen in natürlichem großem Frieden. Das macht man beim Meditieren. Das verleugnet nicht die Wogen von Samsara, auch nicht die Hilflosigkeit, die man vielleicht hat, die Erschöpfung dran, des Geistes, der immer Lösungen sucht, aber jetzt darf er ruhen in natürlichem großen Frieden. So. Und das ist aber was wir tatsächlich tun müssen, sonst geschieht es nicht. Es geschieht nicht von selber. Und diese Möglichkeiten, sich zu erschließen, denen zu begegnen, die auch umzusetzen, das ist Teil dieses Ursehnens unseres menschlichen Herzens nach Spiritualität. Dass wir es können. Und dann ist ein ganz großer Teil meines Anliegens der Übermittlung, es zur Verfügung zu stellen und den Leuten zu sagen, das ist eine wesentliche Dimension unseres Seins und die braucht Pflege und die trägt reiche Früchte.
Und das ist auch Satsang. Das passiert im Satsang. Das kann aber... Satsang heißt ja auch manchmal in Stille sein.
Ja. Dann praktizieren wir das.
Genau.
Einfach.
Aber die Worte sind auch wichtig. Das ist, was du mit den Brücken beschrieben hast. Das bildet Brücken.
Wir sind menschliche Wesen. Und eines der Merkmale unserer Menschlichkeit ist unsere unglaubliche Kommunikationsfähigkeit. Auch andere Wesen kommunizieren, so wie deine Katze, wenn sie gerade nicht schläft.
Die kommuniziert ganz viel mit
natürlich.
Mir.
Natürlich. Aber es ist dann doch nicht so differenziert, wie es möglich ist über Sprache. Das ist ein Riesengeschenk, das wir haben als Menschen. Und auch nützen.
Kannst du nochmal den Unterschied rausarbeiten? Weil ich weiß, dass viele Menschen meditieren ganz fleißig jeden Tag, aber die würden vielleicht nicht in diese Kommunikation auch mit anderen gehen. Was macht das nochmal für Türen auf andere, als wenn ich nur für mich meditiere?
Es ist doch da so, das sind unterschiedliche Dimensionen unseres Menschseins. Und wir brauchen sie alle.
Mir kommt so dieser Gedanke, dass Satsang nicht nur jetzt bei dir in deinem geschützten Raum stattfindet. Satsang kann doch auch draußen, wenn ich unterwegs bin und am Bus und ich auch einfach nur mal jemanden zulächle, passieren, oder?
Naja, das ist jetzt wieder der Versuch. Alles ist sowieso neuer Versuch.
Okay.
Aber es ist dann etwas anderes. Es ist wunderbar, aber es ist nicht Satsang, so wie das Wort. Das bedeutet einfach was Bestimmtes. Es bedeutet, Menschen kommen zusammen in einem Raum mit einem Meister.
Okay.
Und dort
da
ist dieser Raum, in dem das auf diese Art geschehen kann. Natürlich, wenn du jemanden im Bus zulächelst und er lächelt zurück, habt ihr eine wunderbare, tiefe, mehr oder weniger tiefe, menschliche Begegnung und vielleicht etwas Heil in dir. Toll, super.
Kannst du nochmal ich möchte das für mich gerne nochmal verstehen. Satsang ist also wirklich Begegnung mit Menschen und dem Meister.
Ja.
Warum ist der Meister da so wichtig?
Wie so eine Art erstens die Verfügung zur Verfügungstellung des Raumes.
Also damit ist nicht ein physischer
damit
Raum
damit
gemeint.
Damit meine ich jetzt nicht das Zimmer, sondern diesen ein erfahrbar sein lassen dieses Raumes der Wahrheit. Es ist einfach was zum Herrn sitzen.
Ja. Auch zum Glück kann ich ja sagen. Ja, ich war mal beim Satsang und das war beeindruckend.
Ja, was ist es, was da anders ist, als wenn man sich sonst wo trifft?
Da war wirklich der Fokus da, genau vielleicht diesen spirituellen Weg zu erfüllen oder zu gehen. Das war der komplette Fokus dessen, dass ich da hingehe.
Ja. Und der trifft dann auf den Fokus, der dort ja auch ist.
Der
das ist schon mal ein Unterschied zu dieser Begegnung im Omnibus.
Der Meister war auch so ein bisschen etwas, an dem ich mich festhalte.
Darf man vorübergehend, ja.
Okay. Erzieht er mich zur Selbstverantwortung?
Sollte er?
Aber es ist okay, den zu brauchen in dem Moment.
Ja, natürlich.
Das ist der Weg.
Das ist der Bergführer.
Okay.
Und den braucht man halt für, wenn man nicht nur auf Flügeln wandert.
Es ist aber nicht so, dass der Meister irgendwas Besseres ist als ich, sondern der kitzelt aus mir das raus, was er selber ist. Kann man das so bezeichnen?
Naja, der Bergführer ist ja ein paar Schritte voraus.
Ja. Aber du hast dasselbe Potenzial in dir.
Ja, selbstverständlich. Natürlich. Und sonst würde das ja alles keinen Sinn machen.
Naja, Meister klingt ja auch in meinen weltlichen Augen wie was Besseres. Das macht der Ego daraus vielleicht, ne?
Es gibt eine Tradition von Meister ja auch bei uns. Also auf jeden Fall mal im Handwerklichen. Wenn du jetzt einen Handwerksmeister hast, von mir aus einen Bäckermeister und einen Bäckerlehrling. Dann ist es tatsächlich so, dass der Bäckermeister kann halt doch schon besser Brot backen als der Lehrling und er hilft dem Lehrling, es zu lernen.
Mhm.
Wie würdest du es da sehen? Ist der Meister jetzt was Besseres als der Lehrling? Hat der Lehrling das Potenzial auch Brot backen zu lernen?
Mhm.
Ja. Also es ist ein ganz einfacher Begriff, den es auch bei uns gibt. Was habe ich jetzt neulich gehört? Im Wirtschaftsbereich, wo ich immer dachte, da ist dieser Begriff ja, da wird der gar nicht genutzt. Master of, vergessen,
Business. Master.
Naja.
Mittlerweile heißen ja die ganzen Studienrichtungen auch Master of irgendwas, ne? Oder
ja, ziemlich. Also ich muss vor dem Begriff ja keine Angst haben.
Mhm.
Wobei es da halt jetzt nicht irgendwelche Diplome betrifft oder so, sondern eben diese stabile innere Erfahren, das auch übermittelbar ist. Und es ist nicht nur das, sondern da ist ja auch noch Sangha. Also auch dasselbe Wort.
Sangha. Was ist Sangha?
Das ist die Gemeinschaft von Menschen, die sich miteinander auf einem Weg befinden.
Okay.
Und das ist ungemein stützend und hilfreich. Weil da ja auch viel Hören, Mitfühlen, auch locken oder auch auf die Probe stellen oder alles, was halt so geschieht.
Und die kann ist ja auch Teil eines Meisterseins.
Ja, selbstverständlich, weil ohne das gäbe es das Ganze nicht. Ein Meister alleine, den kannst du in der Pfeife rauchen, der zu nichts nützt.
Wann bin ich selber Meister? Also ich möchte nochmal auf das da hinaus, dass auch über das, was wir vorher schon gesprochen haben, geht es, glaube ich, ganz viel um diese Selbstverantwortung. Selbstverantwortung für mein Leid übernehmen, für wie ich mein Himmelreich hier auf dieser Erde gestalte. Und jetzt eben beim Satsang auch, es geht ja nicht darum, von dem Meister abhängig zu sein und den Meister immer zu brauchen, sondern es geht ja eigentlich darum, dass ich selber als Meister entlassen werde, oder? Oder ist das der Wunsch?
Es geht nicht unbedingt um darum, sondern es geht einfach darum, glücklich zu sein.
Bin ich glücklich, wenn ich mein eigener Meister bin?
Jetzt verwechselst du wieder zwei Begriffe. Ein Meister ist eben jemand, der halt so wie Osho oder Buddha oder große und kleine auch eine Begabung hat und das ist was Individuelles. In einer Übermittlungstätigkeit zu stehen. Nicht jeder, der irgendwann bei sich angekommen ist, wird deshalb auch in diese Rolle gehen können, weil das halt das oder wollen, weil das ja individuell verschieden
ist. Ja, weil das nicht unbedingt seine Rolle ist. Er ist vielleicht ein Meister seines eigenen Glückes, aber er muss nicht Satsang-Lehrer werden oder Satsang-Meister.
Ja,
Okay. Ja.
Es geht darum, dass du Brot selber backen kannst.
Ja.
Das heißt noch nicht, dass du unbedingt Lehrlinge gut anleiten kannst. Und wenn du deine Brotbackversuche machst und dein Brot ist gut, dann das wirst du dann schon merken. Wenn du dein Brot aus dem Ofen holst und dann doch lieber zur Hofpfisterei gehst, dann weißt du halt noch nicht.
Mittlerweile weiß ich, was die Hofpfisterei ist.
Auch schön.
Ja, genau. Ich bin in Bayern angekommen.
Wo man was Gutes kriegen kann.
Ja. Genau. Schön. Du wolltest noch zwei, drei Sätze sagen zu dem Aspekt sozusagen als Heilung.
Ja. Weil ich selber merke, ich bin ja Ärztin, also
ja.
Ich komme aus dem Heilberuf und bin halt irgendwie auch Weisheitslehrerin geworden. Das hat das Leben so hergespült. Und ich merke, wie wichtig es ist, in ja, dieser Begriff des Heilseins. Mhm. Und wie wichtig es ist, die, eben diese verschiedenen Dimensionen des Heilseins in unserem körperlichen, seelischen, geistigen, spirituellen zu beachten und zu pflegen. Und diese Verbindung, Begegnung zu schaffen, überall da, wo es auseinander zu sein scheint oder mhm. ist. Mhm. Auch diese Schicht von Dumpfheit zu durchbohren, die sich zwischen dem grundlegend Guten in uns und dem wunderbaren, immer größeren, im großen Ganzen gelegt hat. Auch da braucht es richtig Heilung. Und das ist die spirituelle Dimension und mhm. der spirituelle Weg, mhm. nach dem unser Herz und jedes menschliche Herz sich im Grunde sehnt.
Ja, das ist ein wunderschöner Abschluss. Ja, auch mit dem Zitat am Anfang. Das schafft Satsang.
Genau.
Mhm. Als eine Möglichkeit.
Ja.
Mhm. Danke. Ja.
Gerne.